Ich fühle einfach, wenn ich so mich reinfühle, eine deutliche Diskrepanz zwischen rationalem Denken und dann, wie ich dann doch emotional vielleicht auch einsteige in manchen Dingen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, psychologische Psychotherapeutin. Und heute ist Paul bei mir. Und Paul kommt mit dem Problem, dass er in den letzten drei Beziehungen jedes Mal verlassen wurde und auch auf eine unschöne Art und Weise. Und er hat dann für sich analysiert, dass das eigentlich Frauen alle noch nicht richtig losgelöst waren von der alten Beziehung, sich bei ihm haben so ein bisschen aufpäppeln lassen und dann wieder von Bord gegangen sind. Und das hinterlässt ihn sehr, sehr verwirrt, völlig verunsichert, weil er sagt, mir sind jetzt eigentlich alle Maßstäbe verloren gegangen von richtig und von falsch und worauf ich mich überhaupt noch verlassen kann und ob ich überhaupt Situationen richtig einschätzen kann. Und wir kommen sehr schnell darauf, dass es ihm schwerfällt, Grenzen zu ziehen, weil er selbst gar nicht richtig merkt, wenn sie überhaupt verletzt werden. Und da wollen wir mal richtig tief reintauchen. Hallo Paul, herzlich willkommen hier bei mir bei Stahl, aber herzlich. Und ich bin schon ganz neugierig zu hören, was dich beschäftigt.
Hallo Steffi, erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, warum bin ich heute hier? Das ist auf die letzten 2 bis 3 Jahre zurückzuführen. Also ich habe mich immer als soliden Partner gesehen und als Beziehungsmensch, weil ich in meiner Jugend in einer 5-jährigen und 8-jährigen Beziehung war. Und die längere von beiden ist dann Mitte 2022 auseinandergegangen. Und dann hat so ein bisschen mein Dilemma angefangen. Also seit Anfang 23 habe ich 3 Frauen kennengelernt.
Und also 23 jetzt, ja 23.
Genau, 23.
Wie alt bist du denn?
Ich bin 35.
35, okay.
Genau. Und bei 2 von diesen 3 Frauen ist es zu jeweils einer 1-jährigen Beziehung gekommen. Und rückblickend kann ich einfach sagen, dass ich so für eine Art Rebound-Beziehung benutzt wurde.
Und Rebound, nicht alle kennen das Wording. Kannst du das nochmal erklären?
Richtig, genau, gerne. Ich komme auch gleich zu einem anderen neudeutschen Begriff. Und zwar heißt es dann praktisch, wenn man irgendwie vorher in einer Beziehung war, man benutzt die nächste Person, um sich einfach wieder aufzuputschen. Oder man benutzt die Person über sein Ex wegzukommen.
Genau, und also wenn man eigentlich eine Beziehung noch gar nicht verarbeitet hat und einen Tröster braucht.
Richtig, genau, das bin sozusagen ich. Und leider Gottes bin ich dann auch in die Erfahrung von Monkey Branching gekommen.
Oha, jetzt geht's ab, Monkey
Branching. Genau, richtig, habe ich auch erst jetzt kennengelernt, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt hatte. Es geht einfach darum, dass man eigentlich schon, man ist noch mit jemand zusammen und sucht dann nebenher schon den neuen Hafen sozusagen. Und
genau, wie ein Affe, der von Zweig zu Zweig sich hangelt.
Richtig, genau.
Ich habe immer dafür das Wording, man geht von ein Boot ins nächste, immer über die Reling und ohne einen Landgang dazwischen.
Richtig, ja, so hat es sich dann auch ein bisschen angefühlt. Ne?
Ja.
Genau, und die Dynamik ist eigentlich immer die gleiche. Also die Frauen sind am Anfang sehr verliebt und ich bin selber ein bisschen schüchterner Mensch. Und sobald ich dann so richtig in diese Beziehung einsteige, dann wendet sich das Blatt und ist so ein kompletter Interesseverlust festzustellen. Und auch gerade, wie es so geendet ist, hat mich schwer verletzt. Und warum ich jetzt heute hier bin, also ich habe die letzte Zeit viel mit Selbstreflexion verbracht, um einfach so ein bisschen den Anteil, den ich habe, zu verstehen und wollte einfach heute mal herkommen und zu schauen, welchen Teil habe ich an der Dynamik, was könnte ich ändern. Und auch es ist sehr schwer gerade für mich davon zu heilen, weil es einfach viele Dinge gibt, die mich jetzt triggern. Und letzten Endes habe ich auch einfach das Gefühl, ich habe meinen inneren Kompass verloren. Also so, der müsste mir helfen, gesunde Grenzen zu setzen und auch eine gesunde Erwartungshaltung an eine Beziehung stellen zu können. Und das ist so das, was mich hergebracht hat.
Ja, da kommt ja ganz, ganz viel zusammen irgendwie. Da sind ja Selbstwertkränkungen.
Ja.
Also 3-mal irgendwie, ich sag's jetzt mal so hart, weil es sich ja auch so anfühlt, so abserviert zu werden. Ne? Mhm. Und du sagtest ja auch, die Trennungen wären irgendwie auch richtig blöd noch gelaufen.
Ja, richtig schwer, ja.
Also das ist eben blöd, dann diese Enttäuschung immer wieder über diesen Bindungsverlust, wenn man sich doch eigentlich sehnt danach, mal irgendwie anzukommen und jemanden zu finden, mit dem man auch so durchs Leben gehen kann.
Richtig.
Also so die Bindung, das spielt da mit rein. Dann der riesen Kontrollverlust. Es ist dir einfach widerfahren, du hast es dir nicht ausgesucht. Und damit haben wir schon 3 der großen Grundbedürfnisse im Sack. Ne? Selbstwert, Bindung und Kontrolle. Alles schwer lädiert. Und was du eben sagst, diesen Kompass. Also dieses unsichere Gefühl, kann ich mich überhaupt auf meine Wahrnehmung verlassen, oder?
Absolut. Einfach weil ich auch in den Beziehungen, habe ich zwei unterschiedliche Wege eingeschlagen und ich bin mit beiden volle Kanne an die Wand gefahren. Und deswegen, ich habe jetzt so ein Ja-Nein. Eigentlich gibt es nur Ja-Nein und beides hat nicht funktioniert und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll.
Das habe ich nicht verstanden mit dem Ja-Nein. Was meinst du
damit? Also zum Beispiel, ein ganz großes Problem war immer so die Social-Media-Nutzung. Ich muss sagen, also meine erste Ex, die war einfach so Hobby-Influencerin, hat sehr viel Instagram verwendet und es gab da einfach Reibereien und da bin ich dann eher so proaktiv aufgetreten. Also wenn mich was gestört hat, habe ich es angesprochen.
Und also was hat dich gestört, dass sie ständig am Handy hängt? Oder
das
was
zum Beispiel, ja. Aber auch das Posten, also muss dazu sagen, sie war so ein Mensch, wie gesagt, sie war ständig am Handy, auch ein bisschen beruflich, sie war Marketing unterwegs und hat einfach gemerkt, also wenn sie zum Beispiel mit Leuten unterwegs war, sie hat immer alle Leute gepostet, außer mich. Ja? Und wenn wir unterwegs waren, hat mich das auch einmal gesagt, warum lande ich eigentlich nie in deinen Stories, weil es einfach komisch war für mich. Ja? Und dann hieß es gleich, warum bist du denn eigentlich so bedürftig, das ist erbärmlich. Das war gleich die erste Aussage. Und dann
so eine Frechheit.
Ja, und ja, genau. Und dann dachte ich mir so, oh, vielleicht bin ich einfach erbärmlich, ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach eine Erwartungshaltung, die anders ist, ne?
Okay, warte, lass uns einmal gleich anhalten, ne?
Ja.
Also ich habe ja spontan ausgerufen, so eine Frechheit. Und du, deine Reaktion war eigentlich, dass du eher dich selbst in Zweifel gezogen hast.
Richtig, genau. Ob ich einfach falsche Erwartungen habe und eigentlich mehr Bestätigung damit hole, dass die Beziehung funktioniert, indem ich sehe, okay, ich lande auch, sagen wir, in der normalen Reaktion, man erkennt ja irgendwie Muster, wie sich jemand verhält, wenn man eine Zeit lang mit einer Person zusammen ist, ne, und man weiß, die Person postet immer alles, auch, sagen wir mal, mit, zum Beispiel, wenn sie Emojis verwendet, ne, und dann denkt man sich so, bin ich noch normal, wenn ich erwarte, dass jemand was mit Emojis zum Beispiel postet oder generell und ich lande nicht in diesem Muster, dann fragt man sich, okay, habe ich jetzt einfach, wie gesagt, den Kompass verloren?
Also, finde ich ja jetzt ganz spannend. Und was ich sehr oft sage, und Leute, die mich öfter hören, kennen das schon, die Brücke zur Standpunktsicherheit sind Argumente. Also dir geht da ja so ein bisschen der Boden unter den Füßen verloren in dieser Situation. Du gehst in den Selbstzweifel, hinterfragst deine Bedürftigkeit und hast im Grunde gar keine Standpunktsicherheit, ne?
Richtig, genau.
Deswegen kannst du auch nicht Grenzen setzen.
Absolut.
Für die Grenze brauchst du einen Standpunkt. Oder?
Ja, natürlich, genau.
Sonst ist es schwierig. Und ich denke, das Epizentrum bei dir muss ja das Selbstwertgefühl sein. Also eine grundsätzliche Verunsicherung. Ne? Ja. Sonst wärst du nicht so schnell umzupusten.
Richtig, ja. Habe ich auch wieder gespiegelt bekommen. Also zum Beispiel die allererste Dame, bei der es zu keiner Beziehung kam, hat mir gesagt, warum hast du eigentlich überhaupt gar kein Selbstvertrauen? Sei doch mal selbstbewusst.
Ja.
War ihre Aussage. Und dann dachte ich mir so, okay, ich weiß, dass ich noch nie selbstbewusst war, aber jetzt bin ich so durch diese drei Bekanntschaften so richtig in der Pfütze gelandet und jetzt wird es richtig schwierig, auch aufbauend für nächste Beziehung jetzt da aus dem Nichts rauszuschöpfen. Ne? Das ist so.
Ich will das mal reframen, also dem Ganzen mal einen neuen Rahmen geben. Du bist erst 35 und durftest jetzt die Erfahrung machen, dass dein Selbstwertgefühl dich immer wieder an Grenzen führt in der Beziehungsgestaltung und hast jetzt die wunderbare Chance, es von innen heraus zu stabilisieren, schon mit 35 und nicht erst mit 65. Um dann doch noch deiner Traumfrau zu begegnen und eine richtig tolle Beziehung zu führen.
Das wäre mein Traum, absolut, ja.
Ja, genau. Aber dafür braucht es ein bisschen Stabilisierung deines Selbstwertgefühls, ja. Ich bohre jetzt weiter an diesem einen Punkt.
Sehr gerne.
So, weil ich immer wieder die Erfahrung mache als Psychotherapeutin, das Muster eines Menschen zeigt sich in den kleinsten Handlungen. Auch, ne? Oder es spiegelt sich immer wieder, ja. Und du hast jetzt diese Antwort bekommen, was bist du so bedürftig und du bist erbärmlich, also so. Und deine Idee war ja, wenn sie alle möglichen Leute postet, Freunde, lose Bekannte, warum eigentlich nicht mich? Das klingt ja, also ich übersetze es jetzt so mal so, wie du es dir wohl gedacht hast, das sieht ja geradezu aus, als wollte sie mich verstecken und steht nicht wirklich zu mir.
Richtig, genau. Allein schon, weil ich dann auch gemerkt hatte in den vergangenen Posts, also es gab noch welche vom Ex, Und der wurde auch gepostet, ne? Und dann, also es ist nicht so, dass sie mich überhaupt nicht gepostet hat. Gerade, wie gesagt, in den ersten 1-2 Monaten war das dann schon eher so. Ja? Aber danach hat es dann einfach, wie gesagt, sobald ich habe mich einfach wirklich drum bemüht, ja, ich habe sie, ich will nicht sagen vergöttert, ja, aber es war
nicht. Vergöttert.
Ja. Ich habe halt wirklich viel für diese Beziehung getan. Ne? Ich bin einfach ein Beziehungsmensch. Das war auch schon damals in den anderen Beziehungen. Ich tue viel für meine Partnerin. Das ist einfach, das ist ein Geben und Nehmen, aber ich bin ein Mensch, ich erfreue mich mehr am Geben als am Nehmen selber.
Ja, du weißt ja, dass nicht alle Frauen das zu schätzen wissen.
Ja, das habe ich auch festgestellt.
Gut. Aber wenn du jetzt mal einen Schritt zurücktrittst und nochmal vom Kopf aus siehst, und dann können wir auch gerne weitergehen, welche Argumente siehst du von jetzt aus, was ihre Antwort betrifft? Also sowohl was die Berechtigung deiner Frage betrifft, als auch was die Art und Weise, wie sie dir geantwortet hat, betrifft.
Also es ist schwierig, weil zum einen denke ich mir, dieses Verlangen, gepostet zu werden, würde ich einfach auch immer in den Kontext setzen. Ne? Also die zweite, die darauffolgende Beziehung, das war eine wirkliche Influencerin. Und ich kann das dann schon verstehen. Da hatte ich irgendwie sehr viel Verständnis dafür, dass ich einfach am Anfang...
Bleib mal bei der ersten.
Ja, also da... Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde auf jeden Fall, was ich, um das vielleicht die zweite Frage vorzugreifen, also ich würde auf jeden Fall nicht mehr mit mir so reden lassen, ne? Weil ich einfach denke, also die Beziehung hat mir viel mitgegeben, einfach an gesunden Grenzen zu setzen, weil ich dann doch schon sehr oft dumm angemacht wurde und auch deutliche Grenzen verletzt wurden und ich es immer wieder mit mir machen lassen habe und auch einfach dieses, war immer so, sie wurde sehr ausfallend, aber dann 10 Minuten später lag sie irgendwie in meinen Arm, hat sie ein bisschen auf niedlich gemacht und dann war für mich das eigentlich wieder vergessen. Dann dachte ich mir, komm, sei nicht so ein Kriegskram, pocht doch, verdirbt doch nicht den ganzen Tag wegen so einer Kleinigkeit. Ne? Heutzutage würde ich sagen, du, können wir das, kannst du nochmal normal zu mir sagen und wenn nicht, dann ja, gehe ich zur Tür raus und suche mir erstmal den Tag für mich und dann gucken wir, ob wir nochmal reden, ne? Weil ich einfach auch nicht mehr mit mir so reden lassen will. Das habe ich schon mitgenommen. Aber diese Erwartungshaltung, da tue ich mir noch echt schwer, weil vielleicht um kurz noch was zu sagen, also es ging auch zum Beispiel, sie war immer am Handy und ich hatte da manchmal auch einfach stundenlang nichts von ihr gehört, obwohl ich wusste, sie ist immer am Handy und ich wusste, ich habe ja auch gesehen zum Beispiel, sie war in WhatsApp online und ich hatte dann wirklich, das ist auch so ein Teil, was ich jetzt so bei der Selbstreflexion rausgefunden hatte, ich werde sehr schnell abhängig, also ich verbringe dann meinen Kopf im Smartphone, ich muss wissen, okay, warum antwortet sie mir nicht, was macht sie denn? Und sehe dann zum Beispiel, wenn sowas möglich ist, also ich online, das beschäftigt mich dann nicht mehr, okay, du bist wie so links liegen gelassen. Ne? Und dann war auch so ein Fall, da war sie dann auf einer Firmenfeier, da habe ich den ganzen Tag nichts gehört. Und dann habe ich gesehen, sie ist online, da habe ich sie einfach mal angerufen. Obwohl sie am Handy war, hat es kurz gedauert, bis sie ran ist. Und dann hat sie gesagt, ja, was will ich denn? Ich dachte, du meldest dich, wenn du vielleicht mal daheim bist. Sagte, sie stand gerade unter der Dusche, sie hatte nicht mal das Smartphone in der Hand. Da habe ich natürlich dann nicht gesagt, oh, ich habe gesehen, du bist online. Aber das waren so Momente, wo ich mir denke, okay, da habe ich gerade gar kein Gefühl mehr. Ne? Sollte ich jetzt die Erwartungshaltung haben, ja, sie meldet sich, wenn es zumindest ist, es wäre eine Erwartungshaltung, ne? Ich bin jetzt zu Hause.
Ja, ich meine, du sprichst ja von mehreren Erwartungshaltungen. Ja. Wir waren ja eben noch bei der Erwartungshaltung, ob du erwarten darfst, dass du dann eben auch im Post erwähnt wirst oder ob es dich irritieren darf, dass das merklich nachlässt.
Mhm. Da habe ich Probleme aktuell gerade.
Da hast du Probleme zu sehen, was ist eigentlich angemessen und was ist unangemessen.
Richtig.
Und die Probleme hast du ja auch, weil du ja durchaus reflektierst, dass du in Beziehungen vielleicht dazu neigst, ein bisschen zu sehr zu klammern.
Ich habe mich in der Zeit mit Beziehungstheorie beschäftigt und festgestellt, ich bin ängstlicher Beziehungstyp. Alle Bindungstheorie, so rum heißt das genau.
Ängstlich anklammern.
Richtig, genau.
Das heißt, du hast große Verlustangst.
Richtig.
Und um denen zu begegnen, wirst du halt schnell kontrollierend, weil du ja kontrollieren willst, dass du nicht verlassen wirst. Richtig. Also checkst du viel am Handy oder du checkst Post auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchst du, die Verlustangst zu kompensieren, indem du ganz viel für die Frau tust. Und dir eigentlich auch viel zu viel gefallen lässt. Ja, und dass du deinen inneren Standpunkt verlierst und deswegen auch schlecht Grenzen setzen kannst, weil du nicht oder zu spät merkst, was eigentlich okay ist, wie man mit dir umgeht und was nicht mehr geht.
Das ist vermutlich genauso richtig, ja.
Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass du dadurch in diesen drei Beziehungen, von denen du sprichst, einfach Signale übersehen hast. Oder du hast sie gesehen und hast sie dir schön geredet und verdrängt. Das ist ja noch häufiger der Fall. Ich stelle ja immer wieder fest, wenn man über Beziehungen redet, rückblickend, dass die meisten Menschen mit offenen Augen in ihr Unglück rennen. Aber sie wollen es eben einfach nicht wahrhaben.
Ja, würde ich auch wahrscheinlich. Also würde ich so unterschreiben. Aber ich versuche mir es immer noch schön zu reden, wie genau. Du schon sagst.
Genau. Aber weißt du was, Paul? Da hast du jetzt doch schon ein ganz tolles Tool, was du selber reflektiert hast. Bei der nächsten Beziehung hör auf, dir die Dinge schön zu reden. Sondern lass es sacken, lass es an dich rankommen und denk wirklich in Ruhe darüber nach und fühl in Ruhe darüber nach. Ist das okay oder ist das nicht okay? Setz meinen Klammerimpuls jetzt wieder ein. Denn ich denke, kann ja gar nicht anders sein, je mehr Boden man dir unter den Füßen wegzieht, desto mehr versuchst du, ihn wieder zu gewinnen. Also anstatt, dass du sagst, bis hier nicht weiter, Madame, gib noch andere Mütter mit schönen Töchtern, versuchst du noch mehr zu gefallen, und irgendwie die Beziehung wieder zu retten.
Na, das stimmt wahrscheinlich schon so, ja. Das ist schon schwierig für mich, aber wie gesagt, da habe ich gerade einfach auch so, also ich würde sagen, ich erkenne das vielleicht jetzt auch in Zukunft, aber ich bin habe einfach Angst vor mir selber zu reagieren, ne, und damit was kaputt zu machen, weil mich einfach jetzt diese 3 Jahre so geprägt haben und ich auch sagen kann, zum Beispiel in meiner 8-jährigen Beziehung hatte ich solche Probleme überhaupt nicht. Also ich habe mich einfach sicher gefühlt, ne? Das war einfach eine Beziehung auf Vertrauen. Ich hatte nicht mal Social Media, es hat mich gar nicht interessiert, was meine Freundin da gemacht hat. Ja, das war mir völlig egal, aber da war irgendwie dieser sichere Boden einfach. Man hat sich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, immer respektvoll fand, sonst wäre es auch nicht auseinandergegangen. Es gibt, jede Beziehung hat so vielleicht auch ihre Macken, aber es war einfach anders da. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Angst, dass ich das immer mit mir mitschleife und einfach auch kommende Beziehungen damit kaputt mache.
Ja, genau. Ich meine, es ist ja deine Grundangst, Paul. Es ist die Grundangst, dass du irgendwas falsch machst. Das war aber auch schon jetzt in den letzten 3 Beziehungen so, die Angst, irgendwas falsch zu machen. Dadurch hast du dir zu sehr über die Grenzen gehen lassen, aus Verlustangst heraus. Also der Taktgeber von allem bei dir ist ja im Hintergrund die Verlustangst. So. Und erst, also jetzt die letzten Beziehungen hast du dir zu viel bieten lassen, wenn ich das richtig verstehe. Und jetzt hast du Angst, dass du zu schnell, zu weit gegen regulierst, vielleicht schon bei Kleinigkeiten unnötig harte Grenzen setzt. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut, ja.
Also, dass du überkompensierst.
Richtig, genau.
Ja. Dann hast du gesagt, du hast eine 8-jährige Beziehung gehabt und die hast du als gut erlebt. Also ist ja ein ganz großer Teil in dir eben auch, der beziehungsfähig ist. Also ein ganz großer, gesunder Teil. Wenn du an eine Frau gerätst, die, ich sag mal, so zu deinem Bindungsmuster passt. Ja, aber auf den Teil würde ich jetzt allein nicht bauen. Der ist da, das ist toll, das ist eine Ressource. Das ist auch für dich ein Anker, zu wissen, ey, ich bin jetzt hier nicht der totale Psycho, der total verkorkst ist oder so, sondern es gibt ja einen riesen gesunden Anteil in mir, ja?
Da hoffe ich mal drauf.
Ja, ist doch wichtig, dass man auch, ne, so den guten Kern in sich sieht und das, was alles funktioniert, ja. Und es gibt aber auch noch einen Anteil, und da lohnt es wirklich, sich dem zuzuwenden. Das ist der Anteil, der eben doch eine etwas unsichere Bindung hat von Haus aus und der nicht so sehr an sich glaubt. Und deswegen im tiefsten Inneren gar nicht so überzeugt ist von sich, dass eine Frau einfach so, nur weil es dich gibt und nicht, weil du dich wahnsinnig bemühst, bei dir bleibt.
Ja, da ist wahrscheinlich viel dran, wobei ich einfach auch gern nochmal, also ich bin eigentlich einfach auch, also in allen Beziehungen, ich bin einfach ein Mensch, der gerne gibt. Das hat mich schon immer geprägt und ich fühle mich da eigentlich auch wohl.
Lass uns doch mal diese Aussage hinterfragen. Ja. Ich bin ein Mensch, der gerne gibt. Das ist ja ein Teil deines Selbstbildes.
Richtig.
Und das klingt ja auch positiv. Aber lass uns diesen Anteil doch mal ein bisschen hinterfragen. Warum gibst du denn so gerne?
Weil es mir einfach Freude bereitet. Also ich kann vielleicht, das ist ein schwieriges Beispiel, weil ich da manchmal immer emotional werde. Also ich muss sagen, so ein Bild, was mich aus der Jugend geprägt hat, es war zum Beispiel mein Großvater, der Krebs. Und er hatte am Hals, ich kann es gar nicht benennen, welche Krebsart er hatte, aber er konnte 2 Jahre nichts essen, nichts trinken wirklich. Also da ist eine Klappe, wurde dann ernährt. Und mir denkt dafür immer dieses Bild, wir waren an Weihnachten zusammengesessen und er kam rein und die Familie, es war immer so, wir essen immer, wir sind sehr familiär. Und er hat sich einfach mit einem Lächeln gefreut, dass alle da sind und uns Verständnis, also versucht zu erklären, dass sie sich freuten, dass sie uns das Essen schmecken lassen sollen. Und ich habe einfach gesehen, diese Wärme vom Herzen, er hat sich selber nicht bemitleidet, dass er überhaupt nichts mehr davon hat. Und das hat mich stark geprägt und so empfinde ich eigentlich auch.
Ja, also das ist ja auch eine wunderbare Stärke. Das ist auch was Großartiges, auch wunderbar, dieses Vorbild von einem Großvater. Und das ist auch etwas, was ich dir gar nicht nehmen möchte. Ich möchte nur eine Frage mal hinzufügen, weil auch da mit dem Geben, man muss wirklich gucken, auch dass man sich nicht ausnutzen lässt oder wo das Geben vielleicht einfach zu viel wird. Also dass man einfach in der Balance bleibt oder den anderen vielleicht auch nicht erdrückt mit der vielen Geberei, weißt du? Manchmal ist es ja so, dass man vielleicht auch in Freundschaften manchmal wahnsinnig viel bekommt und eigentlich erdrückt es einen ein bisschen, weil es einem zu viel ist, das jetzt ständig Payback zu machen, das immer wieder zurückzuzahlen, wo du denkst, Mensch, du musst doch nicht jedes Mal ein Geschenk mitbringen, nur weil wir uns treffen oder weil ich dich auf einen Kaffee einlade, musst du doch nicht gleich wieder, ne, irgendwie so, weil das setzt die anderen ja manchmal auch ein bisschen unter Druck. Und ich möchte einfach mal in den Raum stellen die Frage, ist es nicht das Geben auch eine deiner Selbstschutzstrategien, um Menschen an dich zu binden?
Könnte so sein, ja. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Also man darf sich das natürlich auch nicht so vorstellen, dass ich jeden Tag mit Rosen vor der Tür stand. Ne? Also so übertrieben bin ich jetzt auch nicht. Aber ich bin einfach da, wenn man mich braucht. Ne? Und vielleicht, wo ich das also ein Beispiel nennen kann, wo mich manchmal selber dann einfach so, da fühle ich mich unwohl in Situationen. Einfach ein Beispiel außerhalb der Beziehung. Ja. Also zum Beispiel, man geht in der Arbeit in die Kaffeeküche und es bildet sich eine Schlange an meiner Strand. Ich lasse auch mal gerne Kollegen vor, wenn die dann kommen, Kaffee. Aber ich denke mir manchmal, warum lasse ich die Person eigentlich vor? Ja? Ich meine, wir können jetzt auch nacheinander das abarbeiten. Jeder hat seinen Reis, sie freuen sich immer. Ne? Dann denke ich mir manchmal, warum lässt du diese Person jetzt vor, wenn sie doch so oder so warten könnte? Aber
ja, das ist ein Reflex, nicht?
Richtig.
Und da kannst du dich ja wirklich fragen, warum mache ich das? Und das genau machst du ja. Also das ist reflexartig, dass du dich zurücknimmst und anderen Vortritt lässt oder dass du, wie du sagst, viel geben willst. Es ist in deinem Selbstbild verankert. Es hat eine sehr positive Assoziation mit dem Opa. Also auch eine ganz hohe Wertigkeit für dich. Aber ich denke, du darfst das ein bisschen hinterfragen und da auch sehen, wo ist es einfach too much. Und wo ist es für mich eigentlich auch ganz viel eine Selbstschutzstrategie?
Ja.
Weil es eine der Verhaltensweisen ist, die ich mir angeeignet habe, damit andere Menschen mich mögen. Ja, der Paul sagt ja, ich bin ein Mensch, der gerne gibt. Und in dieser Formulierung ist es für mich klar, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil seines Selbstbildes. Das hat er sich zu eigen gemacht. Ich, Paul, bin einer, der gerne gibt. Und das ist ein ganz positiver Bestandteil seines Selbstbildes. Also ein Bestandteil, aus dem er auch für sich selbst Wert bezieht. Weil das macht ihn ja auch zu einem wertvollen Menschen. Und da klingeln bei mir aber so ein bisschen die Glöckchen als Psychologin, muss ich sagen. Weil es doch häufig so ist, wenn Menschen sich so definieren, also so grundsätzlich, ich bin einer, der gerne gibt, dass dahinter auch eine Schutzfunktion steckt. Also ich zum Beispiel würde mich jetzt so nicht definieren. Natürlich gebe ich gerne, aber es kommt auf die Situation an. Es kommt auf mein Gegenüber an. Ja, manchmal gebe ich auch gar nicht gerne. Dann grenze ich mich ab, sage ich, nö, das bekommst du jetzt nicht von mir. So, und bei Paul ist es aber so was ganz Grundsätzliches. Und das lässt immer den Verdacht aufkommen, dass es sich hier um eine Selbstschutzstrategie handelt, die er früh installiert hat, um seinen Selbstwert zu beschützen, indem er eben so ein ganz positives Verhalten, das ist ja auch was Schönes, gerne zu geben, das will ich ihm auch gar nicht abgewöhnen, aber indem er das im Grunde so als Schutzschild vor sich herträgt, um sein Selbstwert zu stabilisieren und dass es eben für ihn auch eine früh gelernte Strategie ist, um Menschen an sich zu binden, beziehungsweise sich so zu verhalten, dass er möglichst keine Ablehnung erfährt. Und deswegen würde ich das gerne mit ihm im Folgenden mal ein bisschen tiefer hinterfragen.
Also, wenn ich mich reinhöre, würde ich jetzt selber nicht behaupten, dass ich das Verlangen habe, zu sagen, ich muss gefallen, dass du mich mögst. Also würde ich mir jetzt so rein fühlen, wenn ich dann den Tatsachen ins Auge blicke, sehe ich vielleicht auch ein bisschen so, ja, andere Argumente, die ich da finden könnte, dass es vielleicht dann doch nicht so ist, wie ich es mir selber vorstelle. Aber.
Ja, also, das finde ich jetzt auch interessant. Rational kannst du dem zustimmen. Emotional fühlst du es nicht so. Aber sag mir doch mal, im tiefsten Inneren hast du das Gefühl, geh mal wirklich ins Gefühl rein, dass es einfach absolut reicht, dass es dich gibt, um dich zu lieben. Oder hast du das Gefühl, nee, dafür muss ich schon ein bisschen auch was tun?
Wenn ich jetzt so wirklich in mich reinfühle, dann würde ich schon sagen, dass ich schon eher in der Hälfte bin. Ich glaube, ich bin gut, so wie ich bin. Weil ich einfach auch die Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, egal wo ich hingekommen bin, ich war immer sehr willkommen. Weil ich einfach ein offenherzlicher Mensch bin, vielen nämlich sympathisch war und ich glaube, ich bin gut, wie ich bin, ohne dass ich jetzt irgendwelche Geschenke machen müsste. Aber trotzdem habe ich dann manchmal einfach so Ausreißer in, so wie du schon vorhin gesagt hast, so Impulse, ja, die dann einfach kommen, wie ich dann reagiere, ne, in Situationen, wo ich dann vielleicht im Nachgang denke, warum hast du denn jetzt so reagiert? Ich kann es aber nicht begründen.
Also wir haben hier eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem, wie du dich, und ich sag's jetzt mal so, angeblich im tiefsten Inneren fühlst und wie du dich verhältst. Also da stimmt irgendwas nicht. Da muss ja irgendwie ein blinder Fleck sein, weil es macht keinen Sinn, also psychologisch macht es keinen Sinn, dass Frauen mit dir den Molles machen können, na, und dich beleidigen können und dass du auf der anderen Seite dir dann immer wieder irgendwie ja, dich verbiegst, um sie irgendwie doch zu halten, wenn du gleichzeitig denkst, ich genüge, wie ich bin, weil das würde bedeuten, dass du ein intaktes Selbstwertgefühl hast. Aber dem hast du ja selber vorhin widersprochen und sagtest, ich hatte noch nie das beste Selbstbewusstsein.
Richtig, ja.
Also, irgendwo hast du da einen blinden Fleck. Das ist doch spannend. Mal den blinden Fleck in flagranti zu ertappen, das hat man selten, dass man den blinden Fleck in flagranti kriegt.
Ja, ich bin gespannt, ja, ob wir da was finden können. Weil, wie gesagt, ich bin selber ratlos. Wie du sagst, es widerspricht sich und ich stelle mir die Frage selber. So viele Widersprüche mir manchmal, die ich nicht begründen kann.
Ja, fühl vielleicht nochmal in dich rein. Ist da nicht doch etwas Verunsicherteres unten drunter, weil eigentlich hast du ja eben es recht rational begründet. Nein, im tiefsten Inneren fühle ich mich schon willkommen, weil ich das ja oft erlebt habe. Es kann aber sein, dass das eher so eine kognitive, also dass du es so rational so ein bisschen dir hergeleitet hast, weil du ja im Moment auch sehr ruhig bist. Du bist ja jetzt im Moment nicht im Zustand der Aufregung, das heißt dann frontaler Kortex, die Stimme der Vernunft, kann im Moment in diesem Gespräch sehr in Ruhe arbeiten. Und dann sagt die vernünftige Stimme in dir, was ja auch völlig richtig ist, Paul, du bist schon völlig in Ordnung, die Leute mögen dich. Aber das innerste Gefühl, die Amygdala, die aber gerade nicht getriggert ist, dein innerstes Schattenkind, sieht die Sache vielleicht doch ein bisschen anders im tiefsten Inneren.
Ja, Steffi, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich fühle einfach, wenn ich so mich reinfühle, eine deutliche Diskrepanz zwischen rationalem Denken und dann, wie ich dann doch emotional vielleicht auch einsteige in manchen Dingen. Ja. Und das ist das, was ich einfach auch nicht die Verbindung schaffe. Warum? Also ich kann dir auch rational jetzt für jede dieser drei Begegnungen sagen, warum ich vielleicht frühzeitig einfach da aussteigen hätte müssen oder was schlecht lief. Und trotzdem fühle ich diese Erniedrigung, dieses Weggeworfen fühlen, dieses einfach dieser Schmerz. Und dieses Nicht-Genug-Sein, das einfach nochmal reflektiert zu bekommen, das fehlende Selbstwertgefühl, das ich habe, ich weiß es einfach, aber es ist einfach, es ist, ich kriege
ja,
den Punkt
aber
da
Paul,
nicht dran.
Ja, aber Paul, das ist wunderbar, da haben wir doch jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass es für dich wichtig ist, wenn du hier rausgehst und weiter dich noch innerlich besser aufstellen willst und da heilen willst, dass du einen besseren Draht kriegst zu diesem verletzten Teil in dir, diesem innersten Schattenkind, was sich eben gar nicht so stark fühlt und auch nicht so willkommen fühlt, weil dieser innere Teil dir anscheinend immer dazwischen funkt. Und du den aber im normalen Leben gar nicht so richtig zu fassen kriegst.
Richtig, das ist absolut wahr.
Also du kriegst nicht so einen richtigen Draht dahin.
Richtig. Aber ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, wo das herkommt. Ich muss dazu sagen, also wenn ich jetzt rational wieder denke, dann ist mir das schon logisch. Ich könnte mir vor Augen halten, was ich in meinem Leben schon mal irgendwie erreicht habe, um irgendwie daran mein Selbstwertgefühl vielleicht zu füttern, ja, um das wachsen zu lassen, zu erkennen, was ich schon gemacht habe. Aber ich habe wirklich Probleme, diese Beziehung da herzustellen, ja, zu diesem Gefühl, du hast das gemacht, das ist gut. Und ich habe einfach einen deutlich besseren Zugang zu dem, das lief schlecht und deswegen fühlst du dich schlecht. Ja, und das ist so das, warum ich dann auch immer wieder denke, okay, ich weiß nicht, wie ich an meinem Selbstwertgefühl arbeiten soll, das mich dann vermutlich zu solchen, unterbewusst zu solchen Reaktionen oder Handlungen führt, ne? Obwohl ich für mich denke, okay, du bist ja nicht gut genug, wie du bist, das denke ich schon. Also glaube ich, ich rede es mir vielleicht auch ein, aber es ist so das, was ich jetzt fühle, wenn du sagst, fühle dich rein, aber ich handle anders, als ich mich eigentlich fühle und das verwirrt mich.
Wir haben ja hier bei Paul eine sehr interessante Diskrepanz zwischen dem, was er sich rational sagt. Ja, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich willkommen bin. Und deswegen, und jetzt kommt's, fühle ich im tiefsten Inneren, dass ich etwas wert bin. Aber da schmeißt er eigentlich zwei Ebenen zusammen, nämlich das Rationale mit dem Emotionalen. Wenn er nämlich nur rational darüber nachdenkt, dann stimmt ja diese Aussage. Aber er fühlt es ja nicht wirklich so. Sein Gefühl ist irgendwo anders. Das ist ihm aber zumindest zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs nicht klar. Ich bin mir ziemlich sicher, weil wenn er so ein selbstsicherer Mensch wäre mit so einem intakten Selbstwertgefühl, dann ist es unwahrscheinlich, dass ihm diese Situationen passieren mit den Frauen, die ihm passiert sind. Und er hat sich ja schon selber widersprochen. Er hat ja schon relativ am Anfang des Gesprächs gesagt, dass er eben häufig auch verunsichert ist und eben gar nicht so ein selbstsicherer Mensch ist. Und das erlebe ich eben häufig, und zwar mehr bei Männern als bei Frauen, dass es auf der einen Seite diese rationale Ebene gibt, mit der sie sich auch gut identifizieren können. Häufig auch über gelungene Schutzstrategien, also häufig erfolgreich im Beruf, sportlich, gut aussehend und. Und damit sich eigentlich ein ganz gutes Schutzschild um ihr eigentlich doch verletztes Selbstwertgefühl drumherum gebaut haben, mit dem sie auch identifiziert sind. Das heißt, sie merken gar nicht so richtig, dass dahinter eine viel tiefere Verletzung steckt. Also irgend so etwas wie, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, wie ich bin. Und sich deswegen wundern, warum sie einerseits irgendwie ganz gut klarkommen im Leben, auf der anderen Seite aber gerade in Beziehungen immer wieder scheitern, weil sie zu wenig Bewusstheit und zu wenig Zugang zu diesem inneren verletzten Teil, also zu ihrem inneren Schattenkind haben. Und da würde ich jetzt gerne mit Paul mal genauer hinschauen. Ich vermute, Paul, dass du dieses innere Verletzte ziemlich gut verdrängst, kompensierst. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich frage dich einfach so, bist du beruflich erfolgreich?
Ich frage mich dann selber so.
Also ohne in die Details zu gehen.
Ja,
so.
Also ich habe einen guten Job, der ist überdurchschnittlich bezahlt. Ne? Ich bin im Büro, ich bin flexibel, war eigentlich immer so das, was ich machen wollte. Ja?
Genau, und du siehst, die Hörer und Hörerinnen sehen dich ja nicht. Du bist sehr trainiert. Also du siehst aus, wie wenn du einiges in deinen Körper investierst an Sport und Muskeltraining.
Ja. Danke, ja, aber die letzten Monate habe ich es stark vernachlässigt.
Eigentlich ja, ja, okay, aber wenn das besser. Immerhin noch dabei übrig bleibt, dann ist das schon eine Menge. Also ich denke, du tust viel dafür, um das zu kompensieren. Ne? Hm. Über Aussehen, über beruflichen Erfolg, über charmantes Auftreten. Ne? So. Und du bist eigentlich identifiziert mit deinen Selbstschutzstrategien, weil die sind ja auch erfolgreich. Hm. Ne? Das Aussehen, den Job, ein nettes, charmantes Auftreten, eine große Hilfsbereitschaft, so. Das fließt ja auch alles in dein Selbstbild ein, was du dir von dir selber zurechtgelegt hast. Sag ich jetzt mal so. Tun wir alle. Also es ist jetzt keine Kritik, sondern wir sind alle große Geschichtenerzähler, wenn es um unser Selbstbild geht, ja? Und das hast du so gut kompensiert, dass du dieses, was tief darunter liegt, ich genüge nicht. Na? Irgendwie selten spürst. Mhm. Aber wenn es getriggert ist, wie in diesen Beziehungen, dann übernimmt es das Regiment in deinem Gehirn. Ja, dann übernimmt das Schattenkind. Dann musst du beweisen, dass du doch genügst. Dann kannst du es nicht ertragen, verlassen zu werden oder den Gedanken überhaupt. Deswegen tust du ganz viel dafür, weil das wieder all diese alte, tiefe innere Wunde in dir zum Schmerzen bringt. Und dann versuchst du mit den üblichen Selbstschutzstrategien, die du eben so hast, mit Hilfsbereitschaft, mit und. Also du versuchst irgendwie unbedingt, ich sag mal, zu vermeiden, dass du verlassen wirst. Hm. Und da ziehst du dann auch keine gesunden Grenzen mehr, weil dein ganzes Ziel ist ja die Kontrolle über die andere Person zu kriegen. Nicht über dich, sondern über die andere Person. Du willst sie kontrollieren. Das klingt jetzt so böse, kontrollieren. Ich meine das jetzt einfach nur psychologisch. Du willst es im Griff haben. Du willst nicht ohnmächtig sein. Du willst nicht einfach ohnmächtig dastehen und verlassen werden, sondern du tust dann ganz viel dafür, um die andere Person bei dir zu behalten. Hm. Und zwar weit über deine Grenzen hinaus und weit über das hinaus, was eigentlich gesund ist oder wo dir dein kluger Kopf, der dann aber relativ kleinlaut ist, weil das gefühlte Schattenkind eben mit seinen Gefühlen viel, viel stärker ist, weit mehr als dir dein Kopf signalisiert, was richtig ist, aber dann geht es mit dir durch. Habe ich das richtig verstanden? Fühlst du dich verstanden in dem, was ich sage?
Steffi, ich kann dir jetzt was sagen. Also ich fühle mich bei manchen Bereichen sehr deutlich angesprochen und erkenne mich auch wieder. Ich kann dir vielleicht auch sagen, in welchem Kontext. Also das Thema verlassen werden und Kontrolle. Also man könnte jetzt natürlich meinen, Kontrolle, das hört sich dann an, wie wenn ich so ein Überfreak wäre und dann manchmal bin ich da gar nicht, aber ich habe mich mit dem Thema auch wirklich beschäftigt in letzter Zeit und ich weiß, also ich bin ein Mensch, der sehr viel denkt, bin so ein Overthinker, wie man gerne sagt, und ich weiß, dass ich versuche, mich selbst zu schützen, indem ich alle Szenarien durchspiele. Ich kann auch ein konkretes Beispiel nennen. Also meine letzte Ex hat mich geghostet, 2 Monate nicht gemeldet, dann kam...
Warte mal, du galoppierst mir gerade davon. Ich habe okay. ich hole dich jetzt nochmal zurück, bevor wir jetzt in irgendein Beispiel reingehen. Meine Aussage ist ja nochmal die, dass du dein Schattenkind, deine Verletzungen nicht fühlst, dass du die gut kompensierst. Mhm. Aber da, wo du im Außen getriggert bist, jemand will dich verlassen oder du fühlst dich nicht mehr sicher, dann übernimmt das Schattenkind und dann übernimmt dieses alte Programm diese Angst vor dem Verlust.
Genau, okay. Um vielleicht dann da vielleicht mal ein bisschen einzusteigen. Also wie gesagt, ich fühle mich damit schon identifiziert mit diesem, ich mag gerne die Kontrolle haben, weil ich Angst habe innerlich, verletzt zu werden. Und dann kommt diese Verlustangst, das ist ja das, was da getriggert wird. Damit fühle ich mich total identifiziert, weil ich auch in jeder dieser Beziehungen immer diese Angst hatte, oh, es ist zu Ende, ich werde gleich ausgetauscht, was dann aber in allen 3 irgendwie bestätigt wurde. Ne? Und das ist dann so ein selbstverstärkender Mechanismus. Da fühle ich mich deutlich identifiziert. Wo ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, ist dieses, ich versuche zu kompensieren. Zum Beispiel muss ich vorstellen, also ja, ich bin beruflich erfolgreich, aber ich habe mich noch nie daran bereichert oder gesagt, oh, ich möchte gern beruflich erfolgreich sein, weil ich gern das und das haben möchte. Ich möchte gern viel Geld, ich möchte gern ein geiles Auto fahren. Ich war in der Realschule ein totaler Versager. Die Lehrer haben zu mir gesagt, aus dir wird nie was. Und ich habe einfach gemerkt, mit der Ausbildung, der Beruf macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich einfach studiert. Ja, und hab dann was, ich war da, das war ein Selbstantrieb. Ich hatte keine Lust, diesen Beruf auszuüben. Das hat mich vorangetrieben. Und auch das Training, das ist so meine Art der Therapie, die ich schon seit Jahren mache. Ich gehe einfach gerne ins Training. Ich mache meine Kopfhörer an, 2 Stunden Musik und die Gewichte. Ich war manchmal in Städten unterwegs. Ich habe da ein halbes Jahr trainiert. Ich habe keinen Namen gekannt, keine Person. Es interessiert mich nicht. Ich gehe da rein, um für mich, das ist meine Therapie. Und deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen muskulöser. Aber ich würde es nicht bezeichnen. Also ich habe mich noch nie daran wirklich, also noch nie besser gefühlt, wenn jemand zu mir kam, hey, du hast schon einen tollen Körper. Oder die Blicke, die ich merke. Es hat mich noch nie interessiert. Und das ist das, was, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das mache, um irgendwas zu kompensieren. Es könnte vielleicht sein im tiefsten Inneren, dass ich da keinen Zugang habe. Aber das Gefühl habe ich irgendwie nicht, dass ich da kompensieren würde. Aber auf jeden Fall zu dieser Verlustangst und dieser Kontrollzwang, definitiv. Und ich will gerne verstehen, wo dieses Gefühl herkommt.
Ja, ich versuchte ja eben erstmal nur zu verstehen, wie es sein kann, dass du diese tiefere Verlustangst so selten spürst. Und die muss ja mit sowas Inneren zusammenhängen, wie ich genüge nicht, ich allein bin nicht genug wert. Weil du auf der rationalen Ebene ja ganz anders das siehst. Rational sagst du nicht, nur in Ordnung. Und wenn da so eine Diskrepanz ist, ist es meistens so, dass man sich rational sehr identifiziert mit dem, was ja einfach auch da ist. Also gut. Also rational, ich halte jetzt einfach fest, rational gibt es eine große Kluft zum Emotionalen, und das Emotionale, dazu fehlt ja öfter der Draht, und dann merkst du auch erst, dass es diesen Anteil in dir gibt, wenn du überhaupt in solche Situationen kommst.
Richtig. Absolut, ja.
Ja. Also da ist die große Verlustangst. Die kannst du aber fühlen.
Definitiv. Sehr sogar.
Und was fühlst du im tiefsten Inneren? Mit welcher Überzeugung, was deinen Selbstwert betrifft, die einhergeht? Also was hat die Verlustangst mit deinem Selbstwert zu tun? Kannst du das auch fühlen?
Wenn ich in mich reinfühle, würde ich einfach dann schon sagen, dass ich einfach das Gefühl habe, einfach nicht genug zu sein oder perfekt sein zu müssen für die Person, damit sie mich wirklich will.
Ja.
Also das merke ich dann schon ein bisschen, ne, manchmal.
Genau. Also ich an sich genüge eigentlich nicht. Da sind die tieferen Selbstzweifel.
Ja.
Und die treiben dich dann an.
Richtig, ja. Also wenn ich es mit dem Selbstwertgefühl verknüpfe, dann merke ich schon so ein bisschen diese, okay, ich muss performen, ich muss...
Ja, ich muss mich irgendwie anstrengen.
Richtig, genau.
Und das kennst du sonst gar nicht in deinem Leben, dieses, dass du dich anstrengen willst?
Nee.
Nur in Beziehung?
Richtig, ja, eigentlich nur in Beziehung, ja. Würde ich schon so sagen. Ich weiß es nicht, das ist so... Klar, natürlich im Studium. Ich habe vielleicht die besten Jahre meines Lebens im Studium verloren, weil ich einfach, ich habe mir das selber gesteckt, das Ziel. Ne? Ich brauchte das. Ne? Ich bin nicht so einer, der die Vorlesung geht, zuhört und dann alles weiß, sondern ich muss Stunden danach pauken. Und da habe ich halt viel gepaukt. Das hat viel von meinem Leben aufgefressen, aber ich habe es durchgezogen, weil ich das Ziel hatte, das Studium zu schaffen. Aber das war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich wusste, wenn ich es nicht mache, dann schaffe ich es einfach nicht. Ja. Ich habe mein Ziel gesetzt und habe es durchgezogen.
Ja. Ja, da hast du natürlich schon einen Antreiber und Ziele. Aber ich lasse das Feld jetzt einfach mal ein bisschen zur Seite. Ich glaube schon, dass da natürlich auch Kompensationsstrategien drin sind. Aber die brauchen wir jetzt auch gar nicht. Bleiben bei dem, ich genüge nicht, wie ich bin. Ich muss mich irgendwie anstrengen. Hast du da einen roten Faden zu deiner Kindheit? Kennst du dieses Gefühl?
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe es mir schon vorgestellt. Tatsächlich ist es schwierig für mich, das auszumachen. Also ich habe natürlich jetzt in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Und natürlich kann ich für mich schon so unterstreichen, dass ich glaube, nie das Gefühl hatte, dass meine Eltern irgendwie stolz auf mich waren. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie gewertschätzt wurde, was ich gemacht habe. Also man kann so ein Beispiel nennen, da hattest du, ich hatte endlich mal eine 1 in Physik, habe mich angestrengt, dann kam ich nach Hause und dann habe ich so erzählt, oh, es gab aber überdurchschnittlich viele 1, da hat man vorher gesagt, ja, wenn dann jeder ein 1 hat, dann ist das auch nichts wert. Ja. Und solche Aussagen sind eher so das, was ich habe gar nicht so viele konkrete Beispiele. Ja,
ist so ein Gefühl?
Ja, aber das ist so das Grundgefühl, ne? Ich könnte, weißt du, mir vielleicht auch so, ich habe Fußball gespielt damals als Kind. Ich hatte nie so das Gefühl, dass mein Vater irgendwie stolz war, weil irgendwie immer enttäuscht, wenn ich vom Platz kam. Und das, glaube ich, könnte schon so mit reinspielen, ne? Mhm. Also das verbinde ich mit diesem Wert, die Jugend und Beziehung, also mit den, meine Erinnerung zur Jugend und das, was ich so von meinen Eltern irgendwie vielleicht mitgegeben habe oder mitbekommen habe.
Okay. Ja. Also im tiefsten Inneren so das Gefühl, Mama und Papa sind nicht so stolz auf mich oder irgendwie.
Richtig, genau, ja.
Ist es auch so, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und du fühlst mal, ob das irgendwie in dir anklingt, ich bin eine Enttäuschung?
Ja, definitiv.
Ja?
Ja.
Okay. Ich zieh dir das mal rein. Ich bin eine Enttäuschung.
Na, ist schwierig.
Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
Ja, sehr schwierig. Schlecht, aber auch irgendwie realitätsnah. Ich fühle mich einfach sehr stark damit identifiziert.
Wow. Ja. Das tut ja weh.
Richtig, ja. Ist schwierig, aber irgendwie kenne ich es halt 35 Jahre, von dem her ist schon fast familiär, dieses Gefühl. Also.
Ja, das ist dein Schattenkindgefühl. Das ist dein, das ist dein Wunderpunkt. Also ich bin eine Enttäuschung.
Würde ich schon sagen, ja.
Ja, und da kann man doch jetzt total verstehen, dass du, sobald jemand dir das spiegelt, und das haben die Frauen getan, alles in Bewegung setzt, um dieses Gefühl auszuhebeln, oder?
Ja, kann schon sein, ja. Würde ich schon so sagen.
Aber ich weiß, fast ein bisschen zu schnell, was die Hörer und Hörerinnen ja jetzt nicht sehen, ist, dass dir die Tränen kommen. Also es ist ein mächtiges Gefühl.
Absolut, ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, also ich war noch nie in Therapie und die seit der letzten Trennung, die Monate, ging es mir einfach schlecht und es wurde jetzt auch diagnostiziert, dass ich in einer Depression hocke und sperrgradig und jetzt auch zum Glück am Montag, also vorgestern, meine erste Therapiesitzung hatte, um dem entgegenzuwirken. Genau, deswegen beschäftige ich mich. Also ich bin gerade so sehr emotional unterwegs.
Das ist ja prima, aber du hast keine schwergradige Depression. Du hast, wenn überhaupt, eine leichte Depression. Eine schwergradige wirst du nicht hier sitzen. Ja. Da stehen die Leute nicht mehr aus dem Bett auf. Also du bist ja noch voll funktionsfähig. Dann ist es eine leichte.
Okay. Na?
Aber ich bin sowieso gar nicht so, ich brauche gar nicht solche Diagnosen immer. Aber es ist ja prima, dass du da einen Platz hast. Aber ich bin eine Enttäuschung, ist das Epizentrum. Geil? Und das tut dir auch richtig weh, wo jetzt,
ja,
wo du rankommst an diesen Schmerz. Ne? Hm. Und normalerweise fühlst du den nicht.
Nee.
Ja, Paul reagiert hier sehr emotional. Er weint auch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt in einem anderen Format wäre, nämlich einfach in einer normalen psychotherapeutischen Sitzung und nicht bei Stahl, aber herzlich, hätte ich mir hierfür jetzt auch sehr viel Zeit genommen. Und wäre da länger mit ihm geblieben, noch in diesem Punkt, dieses Gefühl, eine Enttäuschung zu sein. Bei hier ist er jetzt wirklich verbunden mit seiner Emotion. Hier ist er jetzt wirklich verbunden mit dem verletzten Anteil in sich, den er ja vorher im Gespräch nicht zu fassen bekommen hat. Aber hier ist er jetzt wirklich bei seiner Emotion, die ihn immer wieder im Hintergrund steuert, dieses innere Schattenkind, das ihn immer wieder steuert und zu dem er oft keine richtige innere Verbindung bekommt. Und indem es ihm nicht bewusst ist und indem er nicht verbunden ist zu diesem inneren Anteil, auch nicht merkt, wenn es das Steuer übernimmt. Denn das hat es ja übernommen in den letzten Beziehungen. Also da, wo das Schattenkind getriggert ist, also wo wieder das alte Grundgefühl aufkommt, ich bin eine Enttäuschung, dass ihm die Frauen ja gespiegelt haben, in dem, wie sie sich verhalten haben, in dem, wie sie sich ihm entzogen haben und wie sie letztlich Schluss gemacht haben. Das trifft ja genau in das Epizentrum dieser tiefen Verletzung bei Paul. Und solange er sich dieses Anteils nicht wirklich bewusst ist, kann der immer wieder, ohne dass er es wirklich merkt, das Steuer übernehmen und dann ganz viele Dinge tun, um die Kontrolle im Außen herzustellen, sprich die Frau an sich zu binden und dabei aber weit über seine eigenen Grenzen zu gehen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass er diesen Anteil in sich ganz bewusst wahrnimmt und zu ihm eine Verbindung herstellt und damit auch weitergeht, also weit über dieses Gespräch hinaus, da eben versucht, sozusagen in die innere Heilung zu gehen. Aber jetzt haben wir es doch, den blinden Fleck. Also wenn du rational drüber nachdenkst, denkst du, ich bin in Ordnung, ich bin willkommen, ich habe ein gutes Selbstwertgefühl, wenn du von deinem Verstand aus denkst. Wenn du aber mehr in diese emotionale Erfahrung gehst, in die alte Verletzung, dann denkst du, ich bin eine Enttäuschung.
Das ist schon wahrscheinlich schon so, wenn ich mich richtig reinfühle in die Thematik, dann würde ich das schon so auch selbst wiedergeben.
Ja. Und das ist ja das, worum du dich kümmern darfst. Und dieses Gefühl. Weil dieses Gefühl ist natürlich eine Fehlprogrammierung in dir. Ne? Weil dieses Gefühl gehört zu deinen Eltern, nicht zu dir. Es gehört zu deinen Eltern, weil deine Eltern haben da einfach ein paar Fehler gemacht. Ja? Die hätten dich mehr, dir mehr, es ist die Verantwortung der Eltern, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es völlig in Ordnung ist, ja. Das lag in der Verantwortung deiner Eltern und dass die Eltern stolz auf es sind. Das ist in der Verantwortung der Eltern. Das haben sie nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Liegt wahrscheinlich in ihrer eigenen Vergangenheit, aber du hast dieses Gefühl jetzt irgendwie so abbekommen und glaubst natürlich dran.
Richtig, ja.
Das stimmt. Weil das ja deine Lebenserfahrung ganz oft war.
Ja, genau. Und
also glaubst du dran.
Richtig, das erlebe ich dann halt auch jetzt aktuell, wie in den letzten 2-3 Jahren. Und dann verstärkt sich so dieses Gefühl und versuche irgendwie den Ausweg zu finden. Aber
ja, aber das zeigt ja wunderbar, das zeigt ja wieder so wunderbar, wie alles immer nur eine Frage der Interpretation ist. Du denkst tatsächlich, ich bin eine Enttäuschung, weil die Frauen, die das gespiegelt haben, so wie es dir deine Eltern früher gespiegelt haben. Aber das entspricht doch nicht der Wahrheit und entspricht doch überhaupt, das sagt doch überhaupt nichts über deinen Wert aus.
Ja. Das ist immer das Problem mit dem Theoretischen und dem Praktischen, ne? Also mir ist das schon theoretisch sehr klar.
Das ist doch super, dass dir das theoretisch klar ist, weil wenn es dir theoretisch schon mal klar ist, das ist ja schon fast die Hälfte der Miete, weil wenn es dir noch nicht mal theoretisch klar wäre, dann wird es ja noch viel tiefer sitzen. Verstehst du? Ist ja auch eine Ressource, dass dein Verstand da klar arbeitet, ja? Ohne jetzt die Fälle zu kennen, es geht mir jetzt einfach darum, zu vermitteln, pädagogisch zu vermitteln, worum es mir geht, ja? Weil ich jetzt über Frauen rede, die ich nicht kenne und deren Meinung ich nicht gehört habe, okay? Ja. Ist mir jetzt aber auch relativ egal, ob das jetzt 100% richtig ist, was ich sage oder nicht. Ich sag mal, eine Frau, die psychisch instabil ist, weil sie vielleicht gerade aus einer Beziehung raus ist, die gar nicht richtig weiß, was sie will, die ihre alten Wunden nicht verarbeitet hat, ja, sagt, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Daraus machst du, ich bin die Enttäuschung. Und nicht, sie ist instabil, brauche ich nicht.
Richtig, ja.
Es geht ja immer am Ende des Tages, ich wird ja immer klarer, immer mehr komme ich zu dieser Erkenntnis. Am Ende des Tages, egal über was man redet, wenn es um Probleme geht, geht es eigentlich immer um die Frage, wer von uns beiden ist hier der Fehler? Bin ich der Fehler oder bist du der Fehler? Oder? Das ist ja, genau klar. Die Frage, über die du eigentlich seit Wochen nachdenkst. Bin ich der Fehler
Richtig, ja.
Oder bist du der Fehler?
Richtig, ich weiß halt nicht. Da würde ich es vielleicht so ein bisschen benennen als beide, weil es einfach Synergien sind.
Ja, natürlich. Also ihr seid beide ein bisschen der Fehler. Ich sag dir, was dein Fehler wahrscheinlich war, den kannst du dir selber sehen. Dadurch, dass du sowieso denkst, ich bin eine Enttäuschung, hast du zu wenig Grenzen gesetzt.
Richtig.
Und damit dir auch ein Stück weit zu wenig Respekt verschafft und dich damit, ich sag's jetzt mal so hart, auch ein bisschen unsexy gemacht. Ja, weil Frauen finden das schon cool, wenn Männer eine gewisse Autonomie haben und wenn sie nicht mit denen machen können, was sie wollen. Da stehen die meisten Frauen nicht drauf. So. Aber dieser Fehler kam ja schon aus deiner Fehlprogrammierung. Ich bin eine Enttäuschung. Ohne diesen Programmierfehler hättest du diesen Fehler ja gar nicht gemacht. Also die Prämisse, das, an woran du glaubst, ich bin eine Enttäuschung, die ist falsch.
Ja.
You got it?
Ist schwierig, das ja, richtig zu fühlen.
Aber das ist alles, woran du arbeiten darfst, ist auch in der Therapie, dass du wirklich dieses Selbstwertgefühl dir heilst, ja. Dass du nicht mehr dich mit diesem Satz identifizierst. Und dann wirst du nicht nur klar sehen, weil dein Verstand arbeitet ja ganz ordentlich, sondern auch klar fühlen. Und das ist das, was du brauchst, dass du es auch so fühlst.
Richtig, aber diese Brücke, die ich krieg's ja nicht gebaut zwischen diesem...
Paul, 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 Paul. Wenn ich das jetzt schon wieder höre, und das höre ich so oft, hier auch in Stahl über Herz, du hast gerade meine Erkenntnis, ich sag dir mal seit 5 Minuten, dir war es nämlich nicht klar. Wir haben das hier rausgearbeitet. Und jetzt sagst du, ich kriege die Brücke nicht gebaut. Du hast gerade mal eine nagelneue Erkenntnis. Also es ist so, wie wenn ich dir eine Gitarre schenken würde und sagst, ich kann aber nicht spielen. Ja, ich habe sie doch gerade erst geschenkt. Vielleicht kannst du es ja mal lernen.
Das ist natürlich, ist mir schon klar, natürlich.
Ja.
Ich meine, das aber eher so in Bezug auf auch Vergangenheit, ne? Dieses Gefühl hinzukriegen, das zu fühlen, dass ich mir das zutraue, das zu fühlen, was ich auch irgendwie rational mir herleiten kann. Das ist einfach, dadurch habe ich vielleicht auch selber kein Selbstvertrauen drin, weil ich einfach das Gefühl habe, das habe ich nie gelernt, den auch in anderen Aspekten, und da mache ich mir einfach Sorgen, halt diese Heilung zu finden.
Die wirst du finden. Weil ich, das meine ich eben, wir haben es jetzt erstmal rausgearbeitet, ihr warst nicht. Ich sag dir das nochmal, ich erlebe das oft. Ich arbeite wirklich mit den Menschen was raus und dann tun die so, wie wenn sie schon so hier reingekommen wären. Stimmt aber nicht, du bist klarer geworden. Dir war nicht klar, noch nicht mal in der Mitte des Gesprächs, dass es einen riesen Gap gibt zwischen dem, was du rational über dich denkst und was du emotional fühlst. Die müssen wir erstmal rausarbeiten. Erinnerst du dich?
Ja, richtig. Ist noch gar nicht so lange her.
Ist nicht so lange her, ne? Wo du mir eben hier gesessen hast und gesagt hast, nee, wenn ich tief in mich reinfühle, bin ich doch in Ordnung, wie ich bin. Ich habe doch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich willkommen bin. Das hast du mir geantwortet vor einer halben Stunde. So, und jetzt weißt du, nee, wenn ich tief, wirklich tief in mich reinfühle, weiß ich, ich bin eine Enttäuschung. Das ist neu. Also neu jetzt in deinem Bewusstsein, dass du es so richtig klar hast, ja?
Ja.
Das heißt, du hast jetzt nochmal eine ganz andere Klarheit, mit der du gezielt arbeiten kannst. Ich weiß nicht, ob du schon mal mein Buch gelesen hast, Das Kind in dir.
Ich wollte es extra nicht vorher, bevor ich herkomme, lesen. Ich habe jetzt aber ich lese viel, hatte ein Buch fertig. Jetzt habe ich schon mal die ersten 100 Seiten gelesen. Aber deswegen kenne ich das Konzept vom Schatten und Sonnen, genau, von den Podcasts.
Ich schenke immer meinen Kandidaten hier beim Abschied ein Buch. Ich schenke dir gleich das Arbeitsbuch, ne? Das ist ja auch sehr systematisch, weil es geht eigentlich darum, dass du dir diese alte Verletzung heilst. Ich bin eine Enttäuschung. Und je mehr liebevolle Haltung du dazu bekommst, desto schneller wird es dir gelingen, dich auch selber zu beschützen, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Na, wenn dann wieder eine Frau sich nicht okay verhält, unzuverlässig ist beim Dating, blöde Sachen sagt oder was auch immer, ja? Und du wieder den Reflex verspürst, sofort ihr wieder zu gefallen oder dich noch mehr zu bemühen, um ihr zu gefallen, dass du dann innehältst und sagst, Moment mal, lass uns mal durchatmen. Lohnt es sich, dass ich Kontrolle über sie herstellen will, indem ich alles versuche, damit sie bei mir bleibt? Oder lohnt es sich vielmehr, dass ich die Kontrolle für mich selber übernehme, für mich sorge und sag, dann eben nicht. Ne? Lass sie. Let them. Das ist ja die neue Losung, let them.
Ne? Richtig. Ja.
Lass sie gehen. So. Also, dass du wirklich bei dir bleibst und für dich sorgst. Denn das hast du bisher zu wenig getan.
Das ist wahrscheinlich mehr als wahr. Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Da bin ich aber froh. So. Und mit dieser Erkenntnis kannst du jetzt weitergehen. Und immer wieder spüren, ah, da ist wieder dieses Gefühl. Und ganz mal aufmerksam werden im Alltag, das ist auch spannend, wo überall das eine Rolle spielt. Wenn du wieder reflexartig jemanden vorlassen willst in der Kaffeeschlange, ja? Ich glaube, du wirst dich ganz oft ertappen, wenn du jetzt dem richtig mal auf der Spur bleibst, dass dein Betriebssystem ist, ich bin eine Enttäuschung, dann wirst du jetzt dich bei ganz vielen, auch kleinen Handlungen, wo du es früher gar nicht gemerkt hast, merken, Mist, das kommt ja wieder aus diesem Impuls heraus. Ich tue ja schon vorsorglich so viel dafür, dass man mich mag und dass ich keine Enttäuschung bin. Ich betreibe permanent Vorsorge. Ich lasse die Leute vor. Ich bin ständig hilfsbereit. Ich mache Gefallen, wo sie noch nicht mehr gefragt worden sind. Also ich bin ja immer eigentlich dabei, ganz viel dafür zu tun, dass ich nicht enttäusche.
Ja, es wird mir wahrscheinlich noch das eine oder andere die Augen öffnen.
Ja.
Es ist so, ich habe da auch immer so ein bisschen die Angst, so einen Selbstverlust zu haben, ne? Also so sich selber zu verlieren dabei, zu verändern in eine Richtung, die man vielleicht auch gar nicht möchte. Auch wenn ich vielleicht weiß, es ist für mich irgendwie gut, aber ich würde mich schon gerne im Spiel angucken, selber erkennen. Und da habe ich auch so ein bisschen den Respekt davor.
Habe ich nicht verstanden. Wovor hast du Angst?
Dass ich praktisch das Gefühl habe, mich selbst zu verlieren. Also
wobei?
Gerade das eigentlich mag ich mich, dass ich sehr zuvorkommend bin.
Gut, und du darfst dir das bewahren. Das ist ja auch eine deiner Schutzstrategien, ne? Womit du auch deine Angst zu enttäuschen managst. Du musst das nicht verlieren, aber du darfst dich vielleicht freier entscheiden. Dass du freier entscheiden kannst, wo du das machen möchtest und wo nicht. Aber nicht mehr so reflexartig.
Ja.
Und wo es sich lohnt und wo es sich nicht lohnt.
Richtig, ja.
Wäre das ein Deal?
Also ich fühle mich, glaube ich, sehr wohl, wenn ich jetzt unterschreiben könnte, dass es so wirklich passieren würde, wenn ich diesen Reflex unterdrücken könnte und die Kontrolle in dem Moment haben würde, dass ich nicht reflexionsartig handle, sondern kontrolliert.
Genau.
Dann wäre ich damit
bewusster,
schon
fein. Also im Grunde viel bewusster.
Richtig.
Das geht eben, wenn du dir immer wieder bewusst machst, wo diese innere Verletzung in dir aufpoppt, wo dein Schattenkind sich meldet, wo dein Schattenkind dich aus dem Untergrund steuert. Und du wirst sehen, du wirst es oft feststellen, dass es so aus dem Untergrund, weil du so verinnerlicht hast, ein netter Junge zu sein. Damit du nicht enttäuscht.
Ja.
Okay. Meinst du kannst damit weitergehen?
Definitiv, ja. Ich finde noch jetzt einfach ein bisschen vielleicht die Richtung, wie ich da genau dran arbeiten könnte, aber außer dass ich es mir ins Bewusstsein
rufe. Dafür drücke ich dir gleich das Arbeitsbuch in die Hand. Das können wir jetzt nicht alles noch. Ne?
Ja.
Aber das Wichtigste ist die Bewusstwerdung, mehr als die Hälfte der Miete.
Okay.
Die Bewusstwerdung, es wirklich zu merken, es zu spüren, ist schon die Hälfte der Miete und den Rest, ich gebe dir das Arbeitsbuch mit und dann, und du hast ja noch deinen Therapeuten oder Therapeutin, das wirst du schaffen.
Ja. Okay, dann bin ich ja positiver Dinge.
Ja, darfst du sein. Dann danke dir sehr für das schöne Gespräch.
Danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Paul, weil es mir nochmal wieder und wieder gezeigt hat, dass Menschen, die eigentlich ganz gut reflektiert sind, das war der Paul ja, der hatte sich ja auch schon einige Gedanken zu sich selber gemacht und konnte viele Sachen auch ganz gut benennen, es trotzdem schwer fällt, so diesen echten Kern in sich so zu spüren, also in dem Fall dieses Schattenkind, und es trotzdem schwerfällt, so die Zusammenhänge zu erkennen, dass da einerseits dieser rationale Paul ist, der auch ganz gut klarkommt, und auf der anderen Seite dieses Verletzte, was er irgendwie erahnt, aber es war am Anfang des Gesprächs doch viel, viel diffuser und am Ende des Gesprächs so richtig ganz glasklar. Und ja, dann hat er nochmal diesen Sprung gemacht, den ich aber auch kenne, so wie wenn es schon immer klar gewesen wäre und er könnte es aber nicht ändern. Da musste ich ihn nochmal ein bisschen konfrontieren und ich denke aber, so wie ich ihn einschätze, wird er jetzt damit gut weitergehen und weiterarbeiten können und da immer mehr sich klarer werden, worum es eigentlich geht. Und wenn er mit diesem inneren Anteil, mit dem Schattenkind, besser in Beziehung tritt, dann werden sich viele andere Sachen auch mit verändern, fast mit automatisch. Er wird fast mit automatisch dann bessere Grenzen setzen können. Er wird automatisch klarer sehen, also viel schneller erkennen, wo er vielleicht nicht mehr geben sollte, sondern wo er sich abgrenzen sollte. Das geht alles miteinander einher und das ist das Schöne daran, wenn man wirklich ins Epizentrum vom Schattenkind geht und da ansetzt, dass sich ganz viele andere Probleme, die damit assoziiert sind, automatisch mit lösen lassen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass Paul da ganz großen Erfolg haben wird. Und jetzt hören wir einmal noch kurz rein, wie es dem Paul seit unserem Gespräch ergangen ist.
Hallo liebe Steffi und Staller Wärzlich-Team, vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und die Einladung. Es sind nun 2 Wochen vergangen nach dem Gespräch und natürlich hat sich aktuell noch nicht extrem viel geändert. Jedoch fühlt es sich gut an, nach dem Gespräch einen Anhaltspunkt zu haben, an dem ich arbeiten kann. So lese ich aktuell das Buch und versuche mit dem Arbeitsbuch an meinem Selbstwert zu arbeiten. Auf der Heimfahrt habe ich noch lange über vieles nachgedacht. Gerade meinen inneren Kompass, ob ich jemand an mich heranlassen sollte oder nicht, konnte in so einer kurzen Runde natürlich nicht besprochen werden. Ich gehe es aber positiv an und versuche über Therapie die nächsten Monate weiter mehr zu arbeiten und die Schienen langfristig neu auszurichten, damit mir das wieder mit einer Beziehung gelingt. Und in dem Sinne, macht's gut und liebe Grüße.
Und dir danke ich vom Herzen fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.